Das haben wir alle eins gelernt, dass ein Tag 24 Stunden hat, auch wenn es heute bloß 23 sind und irgendwann einmal wieder 25 Stunden sein werden. Es ist sowieso alles relativ mit der Zeit. In New York ist jetzt 3:30 am Morgen und in Neu-Delhi ist 2:00 mittags. Was für alle gleich ist und was feststeht und was niemand umstoßen kann, das ist die Gnade Gottes, die jedem gilt. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir wollen heute Morgen ein Loblied singen und die große Gnade Gottes rühmen. Das kann man nicht genug tun. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie heute Morgen noch dazu gehabt haben. Wir wollen miteinander einstimmen in dieses Lied 188, die Verse 1 bis 3.
Oh.
Wir wollen beten. Du treuer und barmherziger Herr, wir wollen dir an diesem Morgen danken, dass deine Güte und Gnade ganz taufrisch und neu für jeden von uns bereit liegt. Du siehst auch in unser Herz, du weißt, wie viel an Lasten auf jedem von uns liegt, wie bedrängt wir sind, wie uns oft die Kraft fehlt. Und da kommen wir zu dir und danken dir, dass du keinen hinausstößt. Wir dürfen bei dir jetzt auch abladen, weil wir erst in deinem Licht erkennen, wie wir gegen dich gesündigt und Unrecht getan haben. Herr, vergib uns unsere Schuld und nimm du sie hinweg. Durch deine wunderbare Vergebung, durch dein Blut, hab Lob und Dank dafür. Und wir wollen jetzt jeder für sich dir in der Stille sagen, was uns bedrängt. Wir beten in der Stille. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Diese Worte stammen von David, als er in großer Todesangst war, verfolgt im Angesicht der Feinde. Und das ist so groß, wenn wir den 23. Psalm hören. Ich möchte Ihnen jetzt aus dem 2. Korintherbrief, aus dem 1. Kapitel, von Vers 3 ab lesen. Die Überschrift, die ist schon eine Provokation für uns. Dank für Gottes Trost in Trübsal, in der Bedrängnis. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, man hört das ja so schnell und achtet nicht drauf,
Paulus sagt, die Leiden Christi kommen reichlich über uns. So werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Und jetzt von Vers 8 lese ich weiter. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir. Er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Da danken wir dem Chor für diese Botschaft. Wenn wir uns hier im Gottesdienst versammeln, dann ist das, was uns am meisten bedrängt, dass wir an uns selber verzagen. Nicht, dass wir an den Politikern oder an der Wirtschaftslage verzagen oder an der politischen Weltlage. Wir verzagen an uns. Darum wollen wir miteinander dieses Lied singen, das ist das Lieblingslied von Ludwig Hofacker war, ein Lied Hillers, 547. Wir singen die Verse 1 bis 3 und wir grüßen auch unsere Eltern drüben in der Übertragung und hoffe, dass sie auch tüchtig mitsingen können, diese 547. Das ist heute an diesem Sonntag die Botschaft, an die Sie sich halten können. Gott ist getreu. An unserer Untreue brauchen Sie nicht hängen bleiben, an Ihrer eigenen auch nicht. Gott ist getreu. Und lesen wir einen Abschnitt, an dem das wirklich sehr in Zweifel zu ziehen ist. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass auch Sie manchmal zweifeln. 1. Mose 22. Nach diesen Geschichten versuchte, oder besser prüfte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und Gott sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf. Das ist der offizielle Predigtext für heute, nicht? Das habe ich nicht gewählt wegen der Zeitumstellung. Aber wissen Sie, in solchen Augenblicken, da möchte man sie am liebsten vergraben und wochenlang es vor sich herschieben. Abraham war ganz anders. Er stand früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer. Alles voller Aktivität. Machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak, er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben, und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Liebe Schwestern und Brüder, in den letzten Tagen war ja erstaunlich, wie man mit allen möglichen Leuten über diese Evangelisation von Billy Graham ins Gespräch kommen konnte. Auch Leute, die nie in eine christliche Versammlung gehen, haben irgendwo in einer Illustrierten oder in einer Zeitung oder im Radio oder im Fernsehen von den Veranstaltungen gehört. Es war ja auch überraschend viel Kritik. Mich hat das verwundert. Von vielen treuen Verkündigern des Evangeliums, die oft gar nicht viel Menschen auf die Füße bringen, die sehr kritisch sich geäußert haben, wie man heute predigen muss und das Evangelium weitersagen muss. Mich hat überrascht an diesen Abenden, wie ohne Schnörkel die Predigt war. Also da mache ich viel mehr Emotion, da brülle ich viel lauter, da war gar nichts von lauter Stimme. Das war ganz schlicht nur, die Bibel sagt, Wahrheit an Wahrheit gereiht. Und das ist das Geheimnis des Wortes Gottes, dass es sich selbst Bahn schafft. Und die, die dabei waren, haben es erlebt und entdeckt, das Wort Gottes spricht zu uns. Ein Journalist hat in seinem Bericht kritische Fragen gestellt. Es wurden ja viele kritische Fragen gestellt, aber die gingen mir besonders nach. Darf ich sie noch einmal wiederholen? Er hat noch einmal in die Mitte seines Berichtes gestellt, die Aussage des Evangelisten, Jesus Christus starb am Kreuz für deine Sünden. Und dann hat er die drei kritischen Fragen gestellt. Was bedeutet das für einen arbeitslosen Stahlkocher? Was bedeutet das für einen Russen, der in Novosibirsk in der Schlange steht, mit dem leeren Topf und auf die Suppe wartet? Oder für einen Menschen, der in Sarajevo im Kugelhagel sitzt? Der Journalist hat, ohne dass er es wollte, den Nagel auf den Kopf getroffen. Genau da ist es. Er hat vermisst, dieser Journalist, dass Billy Graham nicht von dem allem sprach. Ich tue das gerne in meinen Predigten, obwohl ich weiß, dass manche sagen, du machst uns immer so ein Schreckensszenario. Einer meiner Konfirmanden, der heute wohlbestallte Arzt ist, hat gesagt, bei dem meine ich immer, müsste ich einen amputierten Fuß haben, bevor ich glauben könnte. Der erzählt immer so traurige Geschichten. Wir dürfen das Evangelium, wir müssen das Evangelium ins Leid der Welt hineinstellen. Wir können es konfrontieren und nichts anderes können wir konfrontieren als das Leid der Welt mit dieser unvergleichlichen Botschaft der Liebe Gottes. Ja, das ist unsere Welt. Wir können sie betrachten, wie wir sie wollen, mit dem herrlichen Frühlingsblüten oder mit dem anderen Bild, das uns die Medien vermitteln, mit all dem Elend, dem Leid, den Sorgen, der Krankheit, der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit. Sagen Sie, wie wollen Sie eigentlich Ihr Leben meistern? Wie wollen Sie das machen? Mit Selbstvertrauen? Wie schaffen Sie das? Ich bewundere Sie. Wie schaffen Sie das? Wenn Sie sagen, nur Mut, es wird schon werden. Wie bewältigen Sie die Krisen? Das ist ja gar nicht eine Frage unseres Glaubens, sondern das steht in der Mitte der Worte Jesu. In dieser Welt habt ihr Angst. Ja, genau darum geht's. Da kommen Katastrophen und Nöte. Und da macht uns gar keine Angst. Das Leben macht uns Angst. Und Sie haben selber so viel Erfahrungen, wie so vieles uns in den Händen zerbricht. Und was bleibt denn dann? Wie kann man denn seinen Weg sicher gehen? Ich weiß keinen anderen Weg, als dass ich mich an den lebendigen Gott ganz anvertraue, ihm glaube, ihm nachfolge. An guten und in bösen Tagen. Und ich gehe nur so sicher durch die Welt, wenn ihr Geschäft zusammenbricht, wenn Sie morgen todkrank sind, ja, wenn es zum Sterben geht, worauf wollen Sie Ihr Vertrauen sonst gründen, als dass Sie sich in die Hände des ewigen Gottes befehlen können? Ja, das ist die Verkündigung, das ist die Botschaft, das ist das Evangelium. Aber jetzt zu unserem Abschnitt. Es geht ja um unseren Glauben. Abraham ist diesen Weg des Glaubens gegangen. Gott hat ihn einmal gerufen. Wir waren in diesen zurückliegenden Tagen der Evangelisation so dankbar, dass das einmal in unserer Kirche wieder ausgesprochen wurde. Man muss sich entscheiden. Nicht so, wie es heute viele Konfirmanden an diesem Tag tun. Im Chor gebrüllt, ohne dass sie viel Möglichkeiten haben, ihr Nein zu sagen. Verstehen Sie? Und dann noch im Traualtar sind die einzigen, Möglichkeiten, wo man in unsere Kirche zur Entscheidung gerufen wird. Jeder steht vor der Entscheidung, will ich oder will ich nicht? Ich muss doch nicht. Ist doch nicht durch meine Geburt oder durch meine Eltern irgendwann in Babytagen erledigt. Ich muss mich entscheiden. Abraham hat sich entschieden, ich will den Weg mit Gott gehen. Er verließ alles, was er hatte und zog in die fremde, unbekannte Zukunft. Aber jetzt ist interessant, dass Gott auch weiterhin unseren Glauben prüft. In der Bibel nennt man das Heiligung. Gott forscht, ob unser Glaube tragfest ist. Der erste Schritt war nur ein Anfang. Und jetzt kennen Sie das alle, wenn Sie den Weg des Glaubens gehen, dass da immer wieder solche Augenblicke kommen, wo man plötzlich wieder vor der Wahl steht. Will ich glauben oder will ich Gott fluchen? Wie will ich mich entscheiden? Da steht hier dieses missverständliche Wort vom Versuchen. Der Jakobusbrief hat das noch einmal klargestellt. Gott versucht niemand, so wie der Teufel einen zur Sünde versuchen will. Der will einen ja reinlegen. Der will einen den Fuß stellen, dass man drüber auf den Boden fliegt. Das will doch Gott nicht. Vielleicht hat es in Ihren Ohren auch immer so einen makabren Klang, dass Sie denken, Gott will mich bloß irgendwie leimen, er will mich hereinlegen, das stimmt doch gar nicht. Gott will uns prüfen. Gott will uns helfen, so wie man ein Auto in der Werkstatt prüft, ob es noch den Belastungen des Verkehrs standhält oder ob da der Rost sich schon so weit ausgebreitet hat, dass doch in kurzer Zeit ein ganz schlimmer Unfall passieren kann. Darum stellt uns Gott manchmal solche Prüfungsfragen. Und das ist wichtig, nicht, dass Sie meinen, mit ihrer Entscheidung, irgendwann vor vielen Jahren, so ist es ja bei vielen Gläubigen, die sagen, ich habe mich mal für Jesus entschieden und damit ist alles abgehakt. Die haben nie begriffen, dass das immer schwieriger wird, wenn Gott unseren Glauben wieder auf Herz und Nieren prüft und sagt, du, wie steht's denn bei dir mit dem Glauben? Und da greift Gott an einen Punkt, da sind seine Gaben oder seine Segnungen, könnten wir auch sagen. Das, was er uns in Hülle und Fülle schenkt. Was schenkt uns denn Gott? Das Leben, den Frieden, dass wir satt zu essen haben, dass wir so schöne Wärme haben an einem kalten Frühlingstag, dass wir liebe Menschen um uns herum haben, die uns ehren, die uns grüßen, denen wir etwas bedeuten. Das sind alles Gaben Gottes, dass sie in einer Familie leben können, viele von ihnen, dass sie Beruf haben, dass sie sich nicht Sorgen brauchen. Segnungen Gottes. Gott kann uns ja überschütten mit Gutem. Zu den Segnungen Gottes gehörte bei Abraham ganz besonders das Geschenk des Sohnes Isaak. Keiner kann sich damit vergleichen. Er hat ja viele, unendlich viele Jahre gewartet, bis Gott endlich diese Versprechung einlöst. Es ging ja um den Segen, der durch die Generationen nach Abraham weitergehen soll, bis zu den Völkern der Welt. Und dann hat er gewartet und gewartet und Sarah wurde alt, er wurde alt und die Verheißung schien in die Ferne zu rücken. Ach, das kann doch Gott gar nicht mehr einlösen. Und dann hat es Gott eingelöst. Gott kann große Wunder tun, überbegreifen und verstehen. Und genau an der Stelle setzt die Prüfung ein. Abraham, nimm deinen Sohn Isaak, den du lieb hast, und gib ihn wieder her. Warum kann Gott so brutal sein? Nein, da haben Sie es völlig falsch verstanden. Gott fragt Sie, liebst du mich bloß, wenn du gesund bist? Liebst du mich bloß, wenn dir es wirtschaftlich gut geht? Liebst du mich bloß, wenn du dich gut fühlst? Oder liebst du mich auch ohne dies alles? Sie kennen doch auch solche schrecklichen Geschichten, wo ein Mann ein Mädchen heiratet, bloß weil das Mädchen reich ist. Und dann kommt ja der kritische Punkt, wenn Inflation kommt oder alles Geld verloren ist, hat der Mann das Mädchen auch noch lieb, weil er es bloß wegen Geld geheiratet hat. Gott fragt uns, liebst du mich bloß wegen der Gaben? Warum liebst du mich denn überhaupt? Es gibt in Ihrem Leben viele solcher Stunden, viele solcher Stunden, wo Sie am Glauben verzagen, wo Sie bloß sagen, ich verstehe Gott nicht.
Warum mutet er mir jetzt das noch zu? Er hat mich doch im Leben so viel Güte, so viel Wunder erfahren lassen. Und warum jetzt dieses? Aber jetzt, ich gliedere es gern ein wenig. Mein Herz geht über. Ich würde sonst kein Ende finden. Dann will ich mich beschränken. Gott kann man trauen. Gott kann man trauen. Ja, ich habe ja auch manchmal schon gedacht, ist mein Glaube nicht doch so eine Flucht vor der Wirklichkeit? So wie ja sicher die Trauernden empfinden, wenn der Pfarrer so feierlich bei der Beerdigung einhertritt und dann von der Ewigkeit redet, das ist ja irgendwo so ein Wolkenkuckucksheim. Ist der Glaube nicht eine Vertröstung, so wie die Marxisten immer gespottet haben? Dass die Sozialisten und die Atheisten für Menschen keine Hoffnung haben, nicht mal mehr eine Zukunftsperspektive haben, das hat letztlich jeder in der Welt heute gemerkt. Aber was uns auffällt, ist, wie ein Abraham seinen Weg sicher geht. Sicher, ganz sicher. Ich habe vorhin unterbrochen bei der Lesung und habe Sie aufmerksam gemacht, wie er voll tätigen Schaffens ist, wie er gar nicht gelähmt ist. Dass Sie wissen, aus Ihrer Vernunft kriegen Sie in diesen Stunden gar keine Klarheit, wo Sie so angefochten sind. Sie können nur noch verzweifeln oder an Gott irre werden. Übrigens, auch Ihre Gefühle lassen Sie im Stich. Sie werden sehr angespannt sein, Sie werden sogar depressiv sein. Sie sagen vielleicht, ich kann gar nicht mehr singen. Und Abraham geht seinen Weg. Das hat Paulus dann in Römer 4 an dem Abraham so gepriesen. Er ward nicht schwach im Glauben. Das heißt, im Hebräerbrief oder in Römer 4 heißt, er wankte nicht. Er wankte nicht. Wenn Ihr Glaube nur auf Ihre Vernunft baut oder auf Ihr Gefühl, dann wankt er ganz schnell. Meine Gefühle wanken so schnell. Ich habe nichts gegen Gefühle, ich bin ein sehr gefühliger Mensch. Aber das wankt dann gleich, damit kann ich die Bewährungsproben nicht durchstehen. An was hält sich denn Abraham? An den er nicht sah, als sähe er ihn. Und er hat nur das Wort Gottes, der ihn gerufen hat und der ihm seine Verheißung gegeben hat. Ich verstehe nicht, wie Gott das alles lösen will. Ich weiß nicht, wie das alles werden soll. Aber ich vertraue dir und gehe meinen Weg. Es sind viele unter uns, die im Leben dieses Schwere erlebt haben, dass sie ein Kind hergeben mussten und begraben mussten. Und da fehlen ja einem immer die Worte. Und da hat Philipp Spitta ein Lied gedichtet, dieses unvergleichliche Lied, nimm hin, was dein ist, nimm es hin, ich will mich drum nicht grämen, was von dir kommt, ist mir Gewinn, dein Geben und dein Nehmen. Ich lege auf dem Brandaltar das Liebste dir zum Opfer dar, ein Stück von meinem Herzen. Es kam von dir und blieb auch dein und soll nun dein auf ewig sein, hilf du es mir verschmerzen. Gott kann man trauen, niemand sonst können sie trauen, aber dem ewigen Gott können sie trauen. Und das gilt für alle, für Arbeitslose, für Hungernde und für Menschen im Kriegselend. Was denn sonst, als dass ich mich auf Gott verlassen kann? Alle anderen Sprüche, die je in Kirchen verkündigt wurden, die vergehen wie ein Nichts, aber das bleibt. Sie haben auch immer wieder so lieb Anteil genommen, wenn wir um Mitarbeiter, die wir einst in die Welt entsandt haben, Sorge tragen. Und Sie wissen, dass wir immer noch um zwei Mitarbeiter Sorge tragen von christlichen Fachkräften international, die in Krisengebieten stehen und ganz besonderen in Angola. Wir haben den letzten Brief von vor Weihnachten, den wir abgedruckt haben in so einem Blatt. Und wir haben keine Nachricht mehr, außer die kurze Notiz eines Piloten, der sie noch gesehen hat. In Huambo, in dieser Stadt, in der 15.000 Menschen umgekommen sind und die dort bleiben wollte. Verstehen Sie, jetzt reden wir nicht bloß über dieses, sondern da ist ein Mensch, der sagt, ich möchte mich nicht evakuieren lassen. Ich will in dieser schrecklichen Welt, möchte ich ausharren. Und Psalm 91 ist mir der Trost, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Gott hat alles unter seiner Kontrolle und Gott ist souverän. Und ich vergesse das auch nicht, wie wir hier mit der Gemeinde damals gebankt haben, um die ganze Familie Minsenmay, die im Süden Äthiopiens in den ganzen Bürgerkrieg hineingerissen wurden. Und das ist nicht leicht, zu sagen, Gott, du weißt es, wie du es machst und du kannst so oder so machen. Und nicht anders wie dieser Sylvia Hochstrasser, die in Kallokembe in diesem Hospital geblieben ist, als die Hubschrauber der UNO sie rausgefliegen wollte. Nein, ich bleibe bei diesen Menschen. Die brauchen mich jetzt. Und es wird einem manchmal schwer vor Gott, Dinge herzugeben. Es wird bei Ihnen ganz hart, wenn Sie sagen, ich kann das nicht, wenn Gott in meinem Leben mir das durchstreicht, wenn er mir diesen Menschen wegnimmt, wenn er mir meine Gesundheit nicht wiedergibt. An was hängen Sie? An den materiellen Gaben? In der Tat, bei den Spöttern, vielleicht auch bei diesem Journalisten, der diesen Bericht da über Billy Graham verfasst hat und der die drei Fragen stellte, nach Novosibirsk und nach Sarajevo und nach dem arbeitslosen Stahlkocher. Da ist sicher das auch die höhnende Frage an die Christen. Hey, ihr Christen, was habt ihr denn? Habt ihr nichts Fassbares zu bieten? Fallen Sie doch nicht auf die Versuchung herein. So haben die alten Freidenker schon gesprochen. 2 Pfund Rindfleisch will ich. Das ist mal mehr als dein christlicher Glaube. Schaffen Arbeitsplatz, heißt es heute, obwohl wir das reichste Land der Welt sind. Nicht materielle Güter hat uns Gott verheißen. Nie hat er die versprochen. Die kann er geben. So wie wir sie unverdient haben. Und er kann sie wegnehmen. Aber er fragt uns, ob wir ihn lieber haben. Lieber haben als alles andere. Jetzt noch das Letzte. Gott mutet niemand zu viel zu. Gott mutet niemand zu viel zu. Ja, jetzt muss ich doch noch mal kurz innehalten, weil, wenn wir die Geschichte lesen, ja, auch manche vielleicht jetzt sagen, du, dass so eine Geschichte in der Bibel drin steht, ist denn Gott so blutig, dass er das Opfer seines Kindes verlangt? Nur deshalb darf ich eine Rückfrage an Sie stellen. Haben wir heute das Recht, Gott vor unser Gericht zu ziehen? Wie viele Millionen Väter haben ihre Kinder zerstückelt im Mutterleib ihrer Frau? Und das sollen wir nicht so human tun. Und in unserem Jahrhundert, wo so viele schreckliche, blutige Kriege waren, wir alle mit hineingerissen wurden. Aber Sie haben ja ganz recht, Gott mutet ja natürlich niemand zu und hat es noch niemand zugemutet. Wie ich einmal in Byblos an einem alten Phönizieraltar stand oder auch in den kananäischen Altären, da läuft mir es immer heiß und kalt den Rücken runter. Da haben die wirklich Menschen geopfert. Oder im Tal Hinnom in Jerusalem, diese götzendienerischen Könige. Das gibt's ja, dass Menschen das tun. Bis hinein in unsere Tage, in der Religion. Gott hat's noch nie von einem verlangt, dass er Hand an sein Kind legen muss. Die ganze Geschichte handelt ja von dem großen Opfer, das Gott für uns bringt, als er seinen Sohn dahingab. Und dann müssen Sie das alles nochmal lesen. Wie Gott wartet und wartet. Und ob das Opfer wirklich möglich und nötig ist, ob es nicht einen anderen Weg der Erlösung gibt. Wir sagen, das wäre nicht nötig gewesen. Es gibt ohne den Opfertod Jesu keine Befreiung der Schuld. Niemand kann ihre Seele lösen. Sie können sich nicht befreien aus den Verstrickungen ihres Lebens. Sie können nur frei werden durch den Opfertod Jesu. Und da wird es dann auch so wunderbar, dass da Gott sein Herz uns enthüllt und sagt, du kannst mir trauen. Das ist auch für uns im Glauben das größte Pfand. Wenn es einmal darum geht, dass wir vielleicht ein Stück unserer Körpergesundheit nicht mehr hergestellt bekommen oder einen Menschen hergeben müssen, der uns alles bedeutet hat. Gott hat ja seines eigenen Sohnes nicht verschont, sagen wir dann. Wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Ich bin so froh, dass ich weiß, dass nichts mich aus der Hand Gottes reißen kann. Und das, was Abraham macht, ist kein verrückter Glaube, kein waghalsiger oder wahnsinniger Glaube, sondern ein Glaube, der Gott traut, der ans Herz Gottes dringt. Wie viel mehr können wir das tun, die wir die Liebe Jesu kennen? Und wenn Gott sie prüft, was bedeutet das dann für sie? Sagen sie dann auch, nein, Herr, ich klammere mich an das, was mir so wichtig war. Oder können Sie sagen, ich gebe mich ganz in deine Hand, Herr. Im Leben und im Sterben will ich nur deine Gnade fassen. Und wo du mich auch führst, ich will nur unter deiner wunderbaren Gnade stehen. Amen. Wir wollen vor dem Gebet, nachher nach dem Lied, auch noch die jungen Leute aussenden, die zu einem Jugendkongress der Operation Mobilisation gehen. Wir singen jetzt vorher das Lied, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen, dass es noch einmal klar gerückt ist, der mehr schenkt, als wir je ihm geben können. 496, die Verse 3, 5 und 6.
Also wir werden am kommenden Samstag nach Bielefeld fahren zum Ostertreff. Der Ostertreff ist ja eine Evangelisation von Operation Mobilisation mit etwa 500 jungen Christen aus dem gesamten Bundesgebiet. Und wir werden von Hofacker hingehen. Ja, beim Ostertreff werden wir die ersten 5 Tage geschult. Wir haben Seminare, wo wir Straßeneinsätze lernen, wo man Sketchboard macht. Das ist so eine Tafel, wo man das Evangelium erklären kann. Und dann, die letzten 5 Tage, werden wir auf die Straße gehen, von Jesus weitersagen, persönliches Zeugnis geben, singen und ja, was uns noch alles erwarten wird, und auch Hausbesuche und auch ins Gefängnis gehen. Ja, wir werden hoffentlich auch wieder rauskommen. Ja, was Sie für uns tun können, ist, dass wir wirklich nicht schwach sind auf der Straße, dass Jesus bei uns ist, dass er uns die richtigen Worte gibt, dass er uns Mut gibt zu bekennen. Wir sind nicht die Mutigsten aus der Gemeinde hier, sondern wir wollen einfach lernen, auf Jesus zu vertrauen und mit ihm da nach Bielefeld zu gehen.
Wir wollen jetzt uns erheben und beten.
Lieber Herr, wir wollen diese jungen Leute auch in deinem Namen und in deinem Auftrag in diesen Dienst senden. Und das ist so wunderbar, dass du mit ihnen und mit uns gehst. Und dass du uns überall begleitest und dass wir dich in allen Nöten anrufen dürfen. Ach Herr, da bitten wir dich, dass du immer wieder auch den Punkt da drauf legst, wo unser Glaube nicht belastungsfähig ist, da wo die Schwächen liegen, dass wir ganz neu das lernen müssen, völlig uns auf dich verlassen, mit unseren eigenen Schwächen, mit unserer eigenen Ohnmacht, mit dem eigenen Versagen auf dich bauen. Dann lass das diese jungen Leute erleben in ihrem Dienst, aber auch uns in unseren Aufgaben, wie du uns alles schenken kannst, was wir brauchen. Und da bitten wir dich besonders, dass wir anderen helfen können, dass sie fest und gewiss werden im Glauben, dass sie fröhlich werden. Menschen, die keinen Boden unter den Füßen haben, fröhlich ihre Straße ziehen können. Wir wissen, dass du auch jetzt mit deinem Schutz um deine Gemeinde in Angola und in all den Krisengebieten dieser Welt her bist. Wir dürfen dich besonders auch für Margarete Roth bitten und ihre Mutter, die sich um sie sorgt, um Silvia Hochstrasser und um alle, die in deinem Dienste stehen. Gib ihnen deine wunderbare Bewahrung. Aber auch da, wo du uns Lasten auferlegst, da gib du Kraft zum Tragen. Und so bitten wir dich auch für die Kranken in unserer Mitte, die leiden, die müde und verzagt sind. Geh du mit uns, wenn wir sie aufrichten und trösten, dass sie neue Kraft gewinnen durch dich. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, heiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, Ewigkeit. Amen. Gott befohlen euch und Gottes Segen für euch, für diesen Dienst. Wir singen noch miteinander, nehmen Platz vom Lied 62, den vierten Vers. Dieses Lied, das nimmt noch einmal auch unsere ganze Predigt auf, vom Hingehen, wie der Sohn Gottes die Last für uns trägt. Wir singen jetzt noch den vierten Vers. In unserer Gemeinde ist es nicht üblich, dass wir viel Dankesworte machen, das auch so, wenn ein Chor singt und so viel auch Hingabe immer wieder sichtbar wird. Aber ich will dies einmal sagen, wie wunderbar beeindruckend das war, wie so viele an dieser vergangenen Evangelisation mitgeholfen haben, mitgearbeitet haben, eingeladen haben, durch ihre Gaben finanziell getragen haben und gebetet haben.
Das alles ist bei Gott nicht vergebens gewesen. Gott hat uns diese Tage geschenkt. Ich möchte Ihnen für Ihre treue Mitarbeit, an welcher Stelle auch immer, die Freunde der Technik, die gearbeitet haben, Tag und Nacht, ganz herzlich danken. Auf Ihren Plätzen liegt jetzt das Programm der Bibelwoche. Mir ist es wichtig, dass die Passionswoche, die Tage des Leidens Jesu, wo er diesen Weg geht, für uns besonders bedeutsam sind. Die Passionsandachten sind ja schon immer, für die, die sie kennen, ein ganz wichtiges Gehen durch die Passionsgeschichte. Und wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass das schön sein kann. Die ungewöhnliche Zeit haben wir gemacht, um möglichst vielen von Ihnen die Teilnahme zu ermöglichen, wenn Sie bei der gleitenden Arbeitszeit, die Sie oft haben, oder bei einem verständnisvollen Chef, ein wenig Ihre Arbeitszeit so verschieben können, dass Sie daran teilnehmen können, auch die, die weiter außerhalb wohnen. Wir freuen uns, dass wir wieder so ein Programm haben. Wir haben es diesmal noch etwas mehr gestrafft und nur 2 Bibelvorträge gemacht. Wir freuen uns, dass wir noch einmal in die Weite unseres Glaubens hineingeführt werden. Eine Schulungswoche, zu der ich Sie ganz herzlich einladen will. Und Sie dürfen gerne dazu auch andere Christen einladen und Sie darauf aufmerksam machen. Es liegen noch hinten andere Zettel, wenn Sie noch mehr brauchen oder an Ihrem Platz. Kein Programm mehr liegt, das ist dieser gelbliche Zettel. Vielen Dank auch für alle Ihre Gaben. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen die Entscheidung gefällt, dass wir 4 Mitarbeiter an das evangelische Hospital nach Nazareth schicken. Die, die bei unserer Israelsreise dabei waren, erinnern sich, wie wir noch am See Genezareth saßen, dieser alte Dr. Bernhard kam. Ein Mann, der brannte in seiner Liebe für den Dienst dort in Nazareth und erzählte, wie er in seinem Hospital Juden, Araber und Christen hat und wie hier durch die Schwestern und durch die Ärzte ein Zeugnis Jesu laut wird in dieser Geburtsstadt Jesu. Und wir freuen uns, dass wir jetzt verschiedene Mitarbeiter schicken können. Dort wurden sie gebraucht. Die Margit Tum, eine Lehrschwester, die schon früher dort gearbeitet hat, ist in der Krankenpflegeschule schon eingestiegen und arbeitet dort. Andere sind dort als Schreiner und helfen beim Aufbau des Hospitals. Wir sind immer so dankbar, dass Sie als Gemeinde auch bei diesen Kosten, die kriegen ja nur ein kleines Unterhaltsgeld, dass Sie immer wieder möglich machen und dass Sie als Gemeinde hinter diesem wichtigen Dienst stehen, wenn Menschen ihr Leben hergeben und hinausgehen, dass sie in ihrer Fürbitte mit ihren Gaben diesen Dienst möglich machen, als ein Zeugnis des Glaubens. Es ist in dieser explosiven Lage in Nazareth gar nicht leicht. Wenn man eine jüdische Krankenschwester anstellt, dann explodieren die Araber. Und wenn man eine arabische anstellt, dann lassen die Juden sich nicht mehr behandeln. Vielleicht ist das im Moment eine Lösung, dass da einige Deutsche dazwischen sind und die Liebe Jesu zeigen über alle Spannungen und Grenzen hinweg. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Hans Gersin, 60 Jahre alt, aus der Wächterstraße 4a. Und wir hörten bei der Beerdigung das Wort: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und nun dürfen Sie unter der Gnade hingehen. Und Sie dürfen die Erfahrung machen: Gott kann man trauen. Er überfordert keinen. Er segnet Sie. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.